Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns diese Woche wieder nach dem großen Champions-League-Finale und dem großen Preis von Monaco. Und ich bin natürlich nicht alleine da, sondern der Marvin ist wie immer mit dabei.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, da sind wir schon wieder. Und ja, wir sind um einiges schlauer als in der letzten Folge. Und ja, erstmal Philipp, ich glaube, für dich war es ein sehr hartes Wochenende, aber kannst ja mal trotzdem erzählen, wie war denn deine Woche?
Ja, also meine Woche war an sich ganz okay. Also ich habe in der letzten Woche keine Klausuren geschrieben. Wir hatten ja auch nur 3 Schultage. Am Donnerstag war ja Feiertag und Freitag war dann frei und war ein verlängertes Wochenende. Also an sich war es relativ entspannt, viel mit Freunden gemacht, halt Champions League geguckt, Formel 1 geguckt, auch Indy 500 gestern Abend geguckt. Also ja, war eigentlich eine ganz entspannte Woche. Jetzt diese Woche wird nochmal ein bisschen anstrengender mit 2 Klausuren noch morgen und am Donnerstag. Also wir nehmen hier gerade am Montagabend auf, also am Dienstag und am Donnerstag werden noch Klausuren geschrieben. Und dann bin ich zum Glück durch für dieses Schuljahr mit Klausuren. Dann bin ich erstmal sehr, sehr erleichtert. Aber ja, für mich war es natürlich vor allem gestern ja, eine einzige Katastrophe. Da werden wir gleich noch im Detail drauf eingehen. Aber dann kannst du ja erstmal noch über deine Woche oder über dein Wochenende so ein bisschen berichten.
Ja, ja, war eigentlich auch eine entspannte Woche. Ich hatte Klausuren tatsächlich. Heute auch noch, morgen auch noch und dann bin ich durch. Ja, sonst natürlich am Wochenende war ziemlich hart. Konnte kein Champions League Finale gucken, weil ich auf dem Geburtstag war und sonntags auch nicht das Monaco-Rennen, weil ich das ganze Wochenende, also den ganzen Sonntag mit Handball gebunden war und daher nicht die Möglichkeit hatte, das Rennen zu gucken. Ja, sehr belastend, aber ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, also wenn wir das zusammen geguckt hätten, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine tolle Stimmung dann am Ende gewesen wäre, aber ja, am Ende bitteres Rennen, aber trotzdem schade, dass ich es nicht gucken konnte. Auch das Champions League-Finale natürlich nicht, weil es einfach Events sind, die man immer gern mitnimmt. Und aber trotzdem war ein schönes Wochenende, hat Spaß gemacht und ja.
Ja, dann gehen wir auch direkt auf diesen sagenumwobenen Monaco Grand Prix ein, der aus Ferrari-Sicht eine Katastrophe war, beziehungsweise aus Charles Leclerc-Sicht eine Katastrophe war. Es lief eigentlich alles perfekt. Es lief eigentlich wieder wie in Barcelona. Man war in den Trainings am schnellsten. Man hat dieses Mal sogar die erste Reihe gehabt in Monaco. Also es war alles bereitgelegt. Leclerc dominant die Pole gehabt. Er war super schnell in allen Sessions im Qualifying, war er super schnell, er war unantastbar im Qualifying. Und dann vorm Start, gut 5 Minuten vorm Start, hat es angefangen zu regnen. Und der Start hat sich ja noch etwas nach hinten geschoben, um 15 Minuten. Nicht aufgrund des Regens, sondern aufgrund dessen, dass bei der Rennleitung es einen Stromausfall gab und deswegen konnten nämlich auch nicht die Ampeln betätigt werden, weswegen es auch in dem ganzen Rennen keinen stehenden Start gab, sondern nur einen fliegenden Start, zweimal nach den beiden roten Flaggen. Ja, dann sind die Fahrer um, ich glaube, 14:45 zwei Runden gefahren, zwei Einführungsrunden. Allerdings war die Strecke so nass und unter Wasser gesetzt, dass man wieder, ich glaube, gut eine Stunde Pause gemacht hat. Und alle Fahrer sind dann auf Full Wets gewesen. Einige sind relativ früh in die Box gegangen, wie Pierre Gasly oder Mick Schumacher. Und andere sind halt etwas länger draußen geblieben. Die vordere Truppe mit Leclerc, Sainz, Perez und Verstappen sind lange Zeit draußen geblieben. Dann ist Perez in Runde 17 auf die Intermediates gegangen und hat in diesen Runden dann halt, die er auf den frischen Intermediates hatte. Dort ist er sehr, sehr schnell gefahren, hat richtig viel gewonnen. Also Leclerc hatte zum Zeit des Boxenstopps von Perez 6 Sekunden auf Sainz und er hatte auch um die 2 Sekunden auf Perez. Und Leclerc ist dann 2 Runden später in die Box gegangen für Intermediates. Er hat die Position dort allerdings an Perez verloren, also und auch relativ deutlich. Also er lag dann 2-3 Sekunden hinter Perez. Also Perez hat wirklich in diesen 2 Runden über 10 Sekunden auf Leclerc gewonnen. Und ja, dann hat man bei Ferrari die Strategie gesplittet. Man ist mit Carlos Sainz auf den Full Reds draußen geblieben um dann direkt auf Slicks zu gehen. Verstappen ist auch an die Box gegangen und hat sich Intermediates geholt. Und das war dann Sainz in der Führung vor Perez, Leclerc und Verstappen. Und dann, ich glaube, in Runde 22 war es, also 2 Runden oder 3 Runden nach dem Stopp von Leclerc, hat Ferrari beide Fahrer in die Box geholt, um einen Doppelstopp zu machen. Und dort gab es wohl Misskommunikation. Leclerc wurde angefunkt, er soll in die Box gehen für harte Reifen. Und als er dann in der Boxeneinfahrt drin war, wurde ihm gesagt, dass er draußen bleiben soll. Er war dann natürlich am Fluchen, weil er hat sich dann gewundert, warum er in 3 Runden zweimal in die Box muss. Und er hat dann hinter Sainz die Position schon an seinen Teamkollegen verloren und musste dann auch noch etwas länger hinter ihm warten. Also hat dort auch nochmal um die 2, 3 Sekunden extra verloren. Sein Stopp war allerdings trotzdem ganz gut. Und ja, dadurch ist dann ein gewisses Chaos entstanden. Also Leclercs erster Wechsel auf die Intermediates hat sich also als Fehler ja, erwiesen. Sainz ist dann auf die Strecke gekommen und wurde dort dann auf seiner Outlap erstmal ein paar Runden von paar Kurven von Nicolas Latifi aufgehalten, die Sainz ein paar Sekunden gekostet haben. Und ja, dann eine Runde später, als die Ferraris, sind die beiden Red Bulls an die Box gegangen. Dort hat auch ein Doppelstopp Sinn gemacht, weil Verstappen hatte einige Sekunden Abstand auf Sergio Perez. Und ja, dann, als die beiden Red Bulls aus der Box rauskamen, kam Perez vor Sainz raus und Verstappen knapp vor Leclerc. Und ja, so lief es dann die ganze Zeit. Also erster Perez, zweiter Sainz, dritter Verstappen, vierter Leclerc. Dahinter gab es ein paar chaotische Szenen, wie Lewis Hamilton, der versucht hat, Esteban Ocon zu überholen. Der hat aggressiv verteidigt. Und am Ende des Tages hat Ocon dafür eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen, die meiner Meinung nach nicht ganz berechtigt ist, aber okay. Ja, und dann gab es in Runde 30 war es, meine ich, eine rote Flagge nach einem Crash von Mick Schumacher, der ordentlich abgeflogen ist in der Swimmingpool-Schikane. Und ja, dort hat das Auto ordentlich zerlegt in 2 Teile und für ihn war es auch mal wieder, also was heißt wieder, ja, wie eigentlich fast immer die Saison, eher ein schwächeres Wochenende. Er wird von Magnussen geschlagen im Qualifying und ist dann selbst verschuldet aus dem Rennen rausgeflogen und so langsam steigt der Druck halt auch auf ihn, ja, desto mehr Rennen kommen und er halt keine Punkte einfährt in den Rennen, desto schwieriger wird es für ihn und er will dann vielleicht manchmal zu viel und so wird es auf jeden Fall nichts. Ja, nach der roten Flagge ging es dann weiter und es ging dann auch so ins Ziel, wie die ersten 4 standen, also Perez vor Sainz, der dann vor Verstappen und Leclerc. Sainz war teilweise nochmal echt nah an Perez rangekommen, um 0,3 Sekunden, aber er konnte halt keinen Überholversuch machen, weil mit den noch breiteren Autos dieses Jahr ist es so gefährlich geworden, in Monaco zu überholen. Es gab zwar einige Überholmanöver in Monaco, aber das lag, glaube ich, halt auch an den wechselnden Wetterbedingungen und halt auch an den unterschiedlichen Reifen. Also ein Gasly hatte zum Beispiel viel mehr Grip auf den Intermediates als, ich glaube, Bert Ricciardo überholt auf Full Wets. Also da ist halt so ein Überholmanöver auch in Monaco möglich, aber wenn alle Trockenreifen halt haben, dann ist es fast unmöglich zu überholen. Man kann da ja auch das Beispiel 2019 nennen, als Hamilton, ich glaube, 62 Runden auf Medium-Reifen gefahren ist und das Rennen trotzdem gewonnen hat. Und die Reifen halt eigentlich komplett im Arsch waren, weil die Reifenabnutzung in Monaco ist halt erstens nicht so hoch wie auf anderen Strecken. Dazu war es halt nicht heiß, was die Reifenabnutzung auch noch eigentlich fördert. Also es war um die 20 Grad warm in Monaco, das ist ja nicht heiß für Formel-1-Verhältnisse. Und ja, Monaco kannst du einfach nicht überholen. Das heißt, du kannst die Reifen relativ gut managen. Und das hat halt Sergio Perez dann halt gemacht und konnte als erster Mexikaner überhaupt, glaube ich zumindest, ja, er ist, meine ich, der erste Mexikaner, der den großen Preis von Monaco gewinnen konnte. Sainz konnte sein Vorjahrespodium wiederholen und Verstappen konnte seine WM-Führung ausbauen. Also alle drei auf dem Podium waren, glaube ich, relativ zufrieden, außer Charles Leclerc. Also der war ja nicht auf dem Podium, aber der war Vierter. Und ja, man hat es ihm angemerkt am Teamradio während der roten Flagge auch, auch nach dem Rennen, wie sauer er war. Und ich kann ihn da absolut verstehen. Ich meine, es ist jetzt das zweite Rennwochenende in Folge, wo er ein perfektes Wochenende hinlegt und er zum zweiten Mal hintereinander vom Team im Stich, sage ich mal, gelassen wird. Also beim letzten Mal war es dann ja ein Motorversagen und dieses Mal war es ein Strategieversagen. Also Leclerc hätte da eigentlich 2 Easy Wins holen können, die ihm aber da so ein bisschen genommen worden sind, einmal vom Team, einmal vom Motor. Und das ist natürlich in so einem engen WM-Kampf sehr, sehr bitter. Und ich meine, man muss auch sagen, Sergio Perez ist jetzt auch nur noch 6 Punkte hinter Charles Leclerc. Also für ihn wird es da langsam echt, echt schwierig. Ich meine, er hat zwar immer die Pace und der Ferrari hat auch die Pace wieder seit Barcelona. In Miami und Imola war der Ferrari ja nicht so stark in der Rennpace, aber jetzt seit Barcelona lief der Ferrari im Rennen ja wieder super. Aber man kriegt es einfach nicht geschissen und das ist halt einfach das Belastende. Man hat jetzt eigentlich gedacht, nach Miami, jetzt kommen zwei Ferrari-Strecken, wo Leclerc gewinnt. Und es sah eigentlich auch immer nach einem Sieg von Leclerc aus. Er konnte es dann aufgrund von Fehler des Teams dann halt leider nicht heimfahren. Und man hat wichtige Punkte dort liegen lassen, während Red Bull auf diesen Strecken einen Doppelsieg und einen 1-3 holt. Also für die war es eigentlich, ja, waren zwei fast perfekte Rennwochenenden. Und ja, es ist einfach sehr, sehr bitter. Ich meine, wenn man sich mal die Strecken, die drei letzten Strecken betrachtet, die sind eigentlich nicht, dort ist es eigentlich nicht leicht zu überholen. Leclerc hat auf allen Strecken die Pole gehabt, aber hat es dann nicht zu Ende bringen können. Und das macht einen natürlich, ja, macht einen sauer. Und das ist halt auch frustrierend, wenn man sieht, dass die Pace da ist und aufgrund von so dämlichen Fehlern wie gestern bei der Strategie verliert man so einen Sieg und dann halt am Ende des Tages extrem wichtige Punkte, vor allem für Leclerc beim Heimrennen in Monaco, wo er immer Pech hatte. Ja, es ist natürlich umso schlimmer.
Ja, auf jeden Fall für Ferrari ist es natürlich ein ganz, ganz bitteres Wochenende, vor allem weil man einfach jetzt in Monaco auch vor allem darauf gehofft hat, zurückzuschlagen, nachdem Red Bull sich ordentlich, ordentlich in Fahrt gebracht hat, die letzten Rennen. Aber auch dort gab es jetzt wieder die Enttäuschung aus eigenen Fehlern heraus, nicht weil die Pace nicht gestimmt hat oder sonst was, sondern einfach weil man selbst wieder mal Fehler gemacht hat, wie es schon 2019 oft vorkam oder in anderen Jahren. Und ja, also. Meiner Meinung nach, also ich habe es, wie gesagt, ich kann zum Rennen wirklich nicht viel sagen. Ich habe mich wirklich gar nicht mit dem Rennen auseinandergesetzt. Das Einzige, was ich weiß, ist halt das Ergebnis und dass Mick einen harten Crash hatte. Sonst, wie jetzt da was passiert ist und so, da bin ich völlig raus. Deshalb kann ich da nicht so viel sagen. Aber insgesamt muss man einfach sagen, dass Ferrari dann da die falsche Strategie auf jeden Fall gewählt hat. Dass es einfach wieder ein dummer Fehler war, dass man das Rennen einfach unnötig weggeworfen hat. Natürlich mit Sainz zum Beispiel, dass Latifi ihn aufgehalten hat. Ja, ist bitter, wobei ich eigentlich finde, dass, also ich, natürlich hat er ihn da vor allem zu Beginn, als er dann leicht abbremsen musste, das hat ihn natürlich Zeit gekostet. Aber dann, bis Latifi ihn überholen lassen hat, war Sainz jetzt auch nicht wirklich schneller, weil er halt auch auf Sticks war und in den nassen Bedingungen erst im Tunnel, dann wurde er halt viel, viel schneller als Latifi. Ja, und dann eine andere Situation, die ja, glaube ich, ziemlich strittig war, war der Boxenausgang von Max Verstappen dann, der meiner Meinung nach da deutlich die Linie überschritten hat. Und ja, da kannst du ja dann mal kurz was zu sagen jetzt, weil du auch im Renngeschehen drin warst, wie du das gesehen hast.
Ja, also das war etwas komisch. Also man hat die Boxenausfahrt von Verstappen gesehen und man konnte eigentlich erkennen, dass er die gelbe Linie berührt hat. Allerdings wurde von der Rennleitung nur gemeldet, dass dieser Vorfall mit Perez notiert wurde. Also keine Untersuchung, aber da stand, dass das notiert ist. Und dann hat man ganz lange Zeit davon nichts gehört. Man hat dann nach dem Rennen bei Sky gesehen, dass da haben sie die Onboard von Verstappen und auch die Onboard von Leclerc gezeigt. Und dort konnte man eigentlich aus der Onboard von Verstappen erkennen, dass Verstappen diese gelbe Linie berührt hat. Und seit letztem Jahr sind die, oder seit diesem Jahr sind die Regeln dort schärfer gemacht worden. Im letzten Jahr gab es nur eine Strafe, wenn man diese Linie überfahren hat. Und wenn man sie berührt hat, hat es auch keine Strafe gegeben. Allerdings wurde zu dieser Saison das Reglement dort ein bisschen geändert. Und zwar, wenn man die Linie an der Boxenausfahrt nur berührt, müsste man eine Strafe kriegen. Und Verstappen hat eigentlich laut den, ja, laut den, oder wenn man den TV-Bildern Glauben schenken will, die Linie leicht berührt. Man weiß es natürlich nicht ganz genau. Die FIA hat sicherlich noch ganz viele andere Kameras und auch irgendwelche Sensoren sicherlich da, die einem anzeigen, wenn er da irgendwas berührt oder so. Ich habe da keine Ahnung. Allerdings hat die FIA gesagt, bei Verstappen als auch bei Perez war alles sauber. Also Ferrari hat da noch Proteste eingelegt gegen beide Fahrer. Bei Perez konnte man wohl etwas deutlicher sehen, dass er die Linie nicht berührt hat. Allerdings konnte man bei Verstappen auf den ersten Blick das nicht erkennen. Und für mich sah es aus, als hätte er die Linie berührt, aber die FIA hat da offensichtlich andere Kameraeinstellungen gehabt und Ja, also die FIA wird das dann sicherlich ordentlich überprüft haben. Und wenn sie das so sehen oder wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, dann wird sie wohl eigentlich auch stimmen, weil wenn man so viele Kameras und so viele Daten und Sensoren hat, dann muss es wohl stimmen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also natürlich, also für mich sah es so aus, als ob er die Linie berührt hat, aber ja, am Ende kannst du es drehen und wenn, wie du willst, wenn die FIA sagt, ist es nicht, dann ist es halt nicht. Und ja, deshalb für Ferrari natürlich besser, bitter, falls da was gewesen sein sollte. Aber am Ende kann man sich trotzdem nicht von seinen eigenen Fehlern befreien und die hat Ferrari gemacht. Und deshalb, ja, für Red Bull dann am Ende auch verdienter Sieg. Ich meine, wenn man einfach die Fehler des Gegners ausnutzt, dann hat man es auch einfach verdient zu gewinnen. Sergio Perez gönne ich es persönlich, muss ich sagen, sehr. Ich glaube, man hat auch gesehen, wie emotional für ihn so relativ den Sieg war. Und ja, Max Verstappen hat zum Glück nicht gewonnen, was zumindest ein kleiner Vorteil ist jetzt aus Ferrari-Sicht vor allem, dass Max Verstappen jetzt da nicht noch gewonnen hat und Leclerc Vierter geworden ist. Das wäre nochmal ein härterer Rückstand gewesen. So hat man Sainz dann auf 2 gehabt, Verstappen nur auf 3 in Anführungszeichen und so konnte man so den weiteren Punktverlust möglichst gering halten. Trotzdem ist es ja sehr, sehr bitter aus Ferrari-Sicht und man muss sehen, dass man ja dann im nächsten Rennen hoffentlich wieder Punkte holt und am besten den Sieg holt und am besten weit vor Max Verstappen kommt.
Ja, auf jeden Fall. Baku ist, finde ich, auch eine sehr, sehr interessante Strecke. Ist ja bekannt für Chaosrennen. Letztes Jahr gab es da ein großes Chaos mit dem Reifenschaden von Max Verstappen kurz vor Schluss und dann dem ja fast schon legendären Verbremser von Lewis Hamilton in Turn 1. Ja, war auf jeden Fall letztes Jahr eines der besten Rennen, wenn nicht sogar das beste Rennen der Saison. Mal gucken, was es dieses Jahr bereithält. Leclerc konnte dort ja letztes Jahr die Pole sich sichern. Mich würde es nicht überraschen, wenn er es dieses Jahr auch machen würde, aber ich als Ferrari-Fan, ich freue mich mittlerweile fast gar nicht mehr über Poles, weil man hat 5 Poles und nur 2 Siege und aus den letzten 3 Poles konnte man keinen einzigen Sieg einfahren, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Aber Baku, bin ich mal gespannt. Leclerc war dort eigentlich immer sehr, sehr schnell, hat dort natürlich auch seine eine Szene 2019 gehabt, als er auf dem Weg zur Pole das Auto in die Wand geworfen hat im Q2. Also er war dann nicht auf einer Pole-Runde, aber er war an dem Wochenende der schnellste Fahrer eigentlich und hat es dann in die Wand geworfen. Aber ja, Leclerc meinte eigentlich auch, dass Baku eine seiner Lieblingsstrecken ist. Ist ja auch, Baku hat ja auch diese ja, Straßenstreckencharakteristik, aber halt natürlich mit einer sehr langen Geraden und guten Überholmöglichkeiten. Da bin ich mal gespannt, was Ferrari da auch in Richtung Setup macht. In Barcelona waren sie ja, was den Topspeed angeht, nicht mehr so weit entfernt von Red Bull, wie es auch in den ersten Rennen war. Wenn Ferrari jetzt vielleicht einen kleineren Heckflügel macht, sind sie dort auch nochmal besser, weil ich glaube halt vor allem der erste und zweite Sektor wird Ferrari-Land sein, vor allem der zweite mit den vielen harten Curbs und engen Kurven. Das ist ja so ein bisschen Monaco-like, dort der zweite Sektor. Und dort wird Ferrari sicherlich die Nase vorn haben. Ich bin nochmal gespannt, was Mercedes macht. George Russell war mal wieder top. Also er ist wirklich Mr. Konstant mit dem 7. Rennen und seiner 7. Top-5-Platzierung jetzt bei Red Bull, bei Red Bull, sag ich schon, bei Mercedes. Also er hat da Lewis Hamilton deutlich in der Tasche. Er hat 34 Punkte Vorsprung auf den 7-fachen Weltmeister. Er hat 34 Punkte Vorsprung. Er führt im Rennduell 6:1 gegen Hamilton und auch im Quali-Duell führt er mittlerweile 4:3. Also George Russell macht Lewis Hamilton sicherlich einige Kopfschmerzen. Und die Mercedes-Performance war jetzt am Wochenende wieder schwächer. Also sie war eher so wie vor Barcelona. Und kann natürlich auch an Monaco vielleicht an der Streckencharakteristik liegen. Aber ich dachte eigentlich, dass ja, Monaco dem Mercedes vielleicht eher liegt noch mit langsamen Kurven. Dort war der Mercedes ja eigentlich eher besser. Aber dem war nicht so. Platz 5 und Platz 8 am Ende für die Silberpfeile. Natürlich kein zufriedenstellendes Wochenende mit für Lewis Hamilton. Und ja, die müssen jetzt abwarten und gucken, was die Autos so bringen und was Baku bringt. Also Hamilton hat, glaube ich, an Baku keine sonderlich guten Erinnerungen vom letzten Jahr.
Nee, absolut nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es in Baku läuft. Da werden wir dann sicherlich ja auch nächste Woche über, also nächste Woche ist ja das Rennen, ne?
Also übernächste Woche ist das Rennen. Also in 2 Wochen sozusagen, also 13 Tagen. Also
Also, okay.
jetzt ist keine, jetzt am Wochenende ist keine
Ja,
Formel 1,
dieses
sondern
Wochenende nicht, aber darauf das Wochenende schon.
genau.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, ja, werden wir dann also nächste Folge ja auf jeden Fall dann noch zu sprechen kommen, wie wir glauben, wer da wie abschneidet. Aber ich denke auch, dass Mercedes, ja, es schwer haben wird, sage ich mal. Hamilton mit schlechten Erfahrungen, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr sehr, sehr wichtige Punkte dort weggeschmissen, unnötig. Ja, denke, das wird er immer noch im Hinterkopf haben und dann werde ich sehr gespannt sein, wie sie sich in Baku verbessern können oder vielleicht sogar verschlechtern oder ob sie auf gleichem Niveau bleiben. Das wird sehr gespannt zu sehen sein. Aber damit werden wir uns dann nächste Woche auf jeden Fall auseinandersetzen und damit, denke ich, haken wir dann auch dieses harte Wochenende für alle Ferrari-Fans vor allem ab und ja, kommen dann ja zum Fußball. Und da stand ja das Finale der Finals an, eigentlich fast mit der WM. Nämlich stand das Champions League-Finale an. Und ja, es hat, glaube ich, so wie ich gehört habe, nicht ganz das gehalten, was es ja, versprochen hat. Es fing damit an, dass es massive Verspätung gab mit dem Anpfiff, weil es, ich glaube, bei den Liverpool-Fans war es, ja, immense Kartenprobleme gab, vor allem mit Ticketbetrüger und so. Viele hatten falsche Karten. Es haben viele Fans versucht, ins Stadion zu kommen ohne Karten. Viele haben es sogar geschafft tatsächlich, wo ich mich frage, was das für ein System ist in Frankreich. Also ja, man hat da Videos gesehen und da frage ich mich, wie sowas passieren kann. Die ganze Organisation da meiner Meinung nach für den Arsch. Hat man dann auch gestern gesehen, was da so in Frankreich abgeht. Ich weiß gar nicht, ob es gestern war, aber in Saint-Étienne gab es massive Ausschreitungen nach dem Abstieg jetzt in den letzten Tagen und da sind dann auch Fans aufs Feld gelaufen und haben Böller in den Spielertunnel geworfen. Also es ist zwar schon krass, was so Ultraszenen und so aufbringen, aber sowas würde in einem deutschen Stadion beispielsweise nie passieren, dass da irgendwelche Fans irgendwie in den Spielertunnel und so Böller werfen und alles. Das ja, würde in deutschen Stadien nie passieren und es ist für mich auch ein Indiz, dass in Frankreich da meiner Meinung nach ein bisschen was falsch läuft bei der Organisation im Stadion und auch da. Also es kann ja nicht sein, dass Fans ohne Tickets eigentlich ansatzweise nur ans Stadion kommen, also dass sie da irgendwie durch irgendwelche Schleusen kommen und so. Das kann eigentlich meiner Meinung nach nicht sein. Und dadurch dann diese ganzen Tumulte auszulösen und so ein wichtiges Finale so verspätet anzupfeifen, wo Millionen von Fans an den Fernseher sitzen, ja, meiner Meinung nach geht das überhaupt nicht. Schlechte Organisation. Es gab einige Prominenz, die gesagt haben, das war das Schlechteste, was sie je gesehen haben im Fußballbereich an der Organisation her. Und ja, meiner Meinung nach darf das auch einfach bei so einem großen Finale nicht passieren oder generell nicht passieren.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist natürlich schon scheiße, was da passiert ist. Vor allem dort wurde ja auch Tränengas gegen Leute eingesetzt, die Tickets hatten und auch gegen Kinder. Also das geht gar nicht. Also da muss man mal das ganze System überdenken in Frankreich und dass da am Ende des Tages Leute bestraft werden, die eigentlich ein Ticket hatten und dort sogar dann noch mit Pfefferspray angesprüht werden. Das ist meiner Meinung nach und ich glaube eigentlich, müsste das die Meinung von so ziemlich jedem sein, das Falsche. Und ja, die Verspätung ist eine Sache. Ich meine, der Grund ist halt viel schlimmer. Sowas geht gar nicht. Allerdings sind, glaube ich, eher Sachen, die neben dem Platz passiert sind, aufgefallen als auf dem Platz. Also das Finale war sehr, sehr mau. Allerdings gab es schon, ja, vor dem Anpfiff gab es dann diese Ausschreitung, aber dann halt auch die Performance von Camila Cabello heißt sie, glaube ich, die dort massiv ausgepfiffen wurde von den Fans von Liverpool. Also ja, sie hat nicht sonderlich viele Sympathien bekommen. Also ich fand, sie hat auch nicht so super gesungen, um ehrlich zu sein. Da war schon relativ viel Autotune und sie hat sich nicht so super angehört. Sie hat dann auch auf Twitter gewettert gegen die Fans, die sie ausgepfiffen haben. Sie ist ja generell, glaube ich, in der Szene nicht ganz so beliebt, da sie sehr als zickig und unsympathisch gilt, was ich ja schon mal ein bisschen an Gossip gehört habe. Und ja, sie ist dann nicht sonderlich positiv aufgefallen. Und ja, nach dem Spiel gab es dann ja jetzt fast schon ein legendäres Interview zwischen Toni Kroos und einem Reporter vom ZDF. Kroos, der gerade die Champions League gewonnen hat, kriegt da drei Fragen gestellt, die wirklich an Dämlichkeit kaum zu überbieten sind. Also er kriegt da drei Fragen, die allesamt negativ sind, obwohl man gerade die Champions League gewonnen hat und im Falle von Kroos zum fünften Mal die Champions League gewonnen hat. Und dann kriegt er solche Fragen gestellt wie, warum Liverpool so dominant war und so weiter. Also sie waren nicht genauso formuliert, aber sie waren so ähnlich gestellt. Und dann hat Kroos auch irgendwann das Interview abgebrochen, ist dann zu den anderen von The Zone gegangen, zu Laura Montoya, und hat dann noch den Reporter mit ein paar anständigen, harten Worten verabschiedet, dann gesagt, wirklich, also der hat da irgendwie sowas in der Art gesagt, ja, da merkt man, dass du Deutscher bist, wirklich drei Fragen, alle drei negativ oder irgendwie sowas hat Toni Kroos in der Art gesagt, also da hat er schon ordentlich geschossen, aber ich kann ihn verstehen, ich meine, sei ehrlich und noch ein Typ im Fußball. Und ja, das Spiel an sich war natürlich langweilig, muss ich sagen. Also es gab vor allem von Realseite kaum Torchancen. Also die hatten wirklich eigentlich eine halbe Torchance und das war das Tor. Das war eigentlich ein verunglückter Schuss von Valverde, der sich dann zur perfekten Vorlage für Vinicius entpuppt hat, der dann den Ball nur reinschieben musste. Und damit hat Real 1-0 dann geführt. Liverpool hatte ein paar Chancen, aber Thibaut Courtois war der überragende Torwart und der überragende Mann in diesem Endspiel mit seinen zwei, drei Weltklasse-Paraden, die er rausgeholt hat. Also für mich ganz klar war er der Man of the Match, obwohl Vinicius das entscheidende Tor gemacht hat.
Ja, ja, das Spiel an sich habe ich auch so gehört. Ging klar an Liverpool. Trotzdem hat Real es dann am Ende gemacht. Ja, Glück des Tüchtigen. Aber ich muss sagen, trotzdem, auch wenn das Finale dann vielleicht nicht ganz verdient war, hat es Real meiner Meinung nach einfach zu 100% verdient, diesen Champions League-Titel gewonnen zu haben. Einfach, weil, wenn man sich anguckt, was die für ein Programm gemacht haben, was die in dieser Champions League-Saison abgeliefert haben, wie oft sie da zurückgekommen sind, allein was sie gegen Man City gemacht haben, das war wirklich richtig, richtig stark. Und ja, sie haben PSG ausgeschaltet, sie haben Man City ausgeschaltet, sie haben Chelsea ausgeschaltet. Hingegen hat Liverpool gegen Benfica, Villarreal, wer war es noch?
Inter.
Genau, Inter gespielt. Ja, okay, Inter ist vielleicht noch einigermaßen, aber es tut mir leid, ist auch keine Top-Mannschaft in der Champions League. Ja, da hatten sie eigentlich komplett Freilose, sage ich mal. Auch wenn es natürlich dann, kann man natürlich auch nicht verurteilen, ist halt einfach dann auch am Ende Glück, aber trotzdem meiner Meinung nach, ja, muss ich sagen, hat es Real einfach dann, wenn man sich das gesamte Turnier anguckt, am meisten verdient, weil sie einfach so ein starkes Turnier gespielt haben und so starke Spiele gezeigt haben, vor allem Karim Benzema, der in dieser Saison hervorragend war, der Real so oft ja, weitergebracht hat, der andere Mannschaften ausgeschaltet hat. Es war einfach eine sehr, sehr starke Champions League-Saison von Real und ich gönne ihnen den Titel zu 100%. Sie haben es auf jeden Fall verdient. Liverpool hätte es auch verdient gehabt, da natürlich keine Frage. Sie waren die bessere Mannschaft dann im Finale, hätten sie gewonnen, wäre es genauso verdient gewesen. Aber wenn man sich so das Ganze betrachtet, muss man sagen, dass der Titel für Real auf jeden Fall komplett in Ordnung geht.
Ja, also ja, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Also Real, der hochverdiente Sieger. Ja, was man auf jeden Fall noch erwähnen kann, abseits jetzt vom Fußball, da können wir nochmal kurz auf Motorsport zurückkommen, ist, dass da noch zwei andere heiße Rennen am Wochenende stattgefunden haben. Also einmal das Indy 500, was von Marcus Ericsson, also dem Ex-Formel-1-Fahrer von Alfa Romeo, Schrägstrich Sauber und Caterham. Der hat das Ding gemacht in einem echten Herzschlagfinal. Gegen Ende kam noch mal ein Safety Car. Und ja, in Indianapolis ist es ja einfach so, die fahren ja mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von um die 350 km/h. Das heißt, weil die auch in einem Oval fahren, gibt es enorme Windschattenspiele. Und Eriksen musste sich dann die letzten zwei Runden nach dem Safety Car nochmal ordentlich verteidigen, hat das gemacht und hat die Indy 500 gewonnen und konnte sich dann dort feiern lassen. Und das andere Rennen, also es waren eigentlich drei krasse Rennen jetzt am Wochenende, also Indy 500, Monaco Grand Prix und das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und das konnte der Manta Audi für sich entscheiden. Nach einem chaotischen Rennen, was ja immer so bei den 24 Stunden ist, konnte er gewinnen. Also ich glaube, die Szene allerdings des Rennens war die Kollision zwischen den beiden Belgier sind es, meine ich, zwischen den beiden belgischen Brüdern, die sich auf der Döttinger Höhe bei rund 270 km/h gegenseitig abgeschossen haben. Also, das ist schon krass und auch eine krasse Story, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Neben dem war natürlich auch Felix von der Laden, für den es ja schon letztes Jahr nicht wirklich gut lief, wieder einer der tragischen Helden dann beim Dings, dessen Auto in Flammen aufging und ja, für relativ spektakuläre Szenen gesorgt hat, weil es dann brennend allein über die Strecke gerollt ist, bis es dann irgendwann zum Stehen kam. Ja, für ihn natürlich auch bitter, aber das mit den Brüdern, das war schon, es hat sich schon angedeutet, der Fight hat sich da, es war eng, es gab einige leichte Stupser und dann ging es halt dann in die nächste Kurve und dann, ja, musste es halt irgendwie passieren, man hat es schon geahnt und dann gab es diesen heftigen Abflug, muss man sagen, echt sehr, sehr viel Glück bei diesem Unfall gehabt, vor allem weil Streckenposten da direkt gefährdet waren, also das war wirklich sehr, sehr gefährlich da. Direkt haben sie gut reagiert. Ich weiß nicht, was anders hätte passieren können. Es war wirklich nicht ungefährlich da, vor allem für die Streckenposten. Der Fahrer ist ja im Auto gut geschützt. Ich glaube, dem hat der Einschlag jetzt nicht so viel gemacht, aber die Streckenposten hätte es da durchaus schlimmer erwischen können. Da haben echt Glück gehabt und kann man echt gut sein, dass da es glimpflich ausgegangen ist.
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass dann alle Fahrer sicher nach Hause gekommen sind und das ist ja auch passiert. Und ja, dann würden wir noch zum letzten Thema für diese Folge kommen und zwar zu Robert Lewandowski.
Ja, und zwar ja, hat er ja heute, also wir nehmen am Montag auf, hat er eigentlich ja seinen Bayern-Abschied sozusagen eigentlich ja bekannt gegeben, würde ich mal sagen. Er hat gesagt, dass es für ihn ja keine Zukunft mehr bei Bayern gibt und dass er sich da auch nicht noch eine Saison sieht. Ja, das ist für mich ganz klar, dass es das den Abschied heißt. Alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Also wenn man da an Bayern Stelle ihn jetzt noch hält, wäre für mich völliger Quatsch, weil ich an Lewandowski Stelle dann einfach, ja, würde einfach drauf scheißen, so, wenn die mich nicht verkaufen, so, und ich ganz deutlich signalisieren, dass ich keine Lust mehr habe, für den Verein zu spielen, dann, ja, würde ich das auch so hinnehmen. Aber ich denke auch, dass die Bayern das so hinnehmen werden und Lewandowski verkaufen werden. Wohin ist die große Frage? Ich denke ja mal, Kunden, die da im Auge sind, sind Barca und Real. Bin ich mal sehr gespannt, zu wem er dann geht. Natürlich wäre für beide wäre es natürlich eine Bereicherung, muss man natürlich ganz klar sagen. Für die Bayern ist es natürlich ein herber Rückschlag, ihren Top-Stürmer zu verlieren. Natürlich denke ich, dass man da gut für Ersatz sorgen wird. Mit Sadio Mané steht ja eigentlich der Wechsel schon so gut wie fix. Ich meine, Bayern hat sehr, sehr starkes Interesse an ihm. Sadio Mané hat nach dem Champions League-Finale bekannt gegeben, dass er Liverpool verlassen wird im Sommer. Und eigentlich stehen alle Zeichen darauf, dass Sadio Mané zum FC Bayern kommt, was ich persönlich auch ziemlich cool finde, weil so ein Spieler wie Sadio Mané in der Bundesliga zu haben, ist eine Bereicherung. Damit hat man einen guten Ersatz, so als großen Namen jetzt von Lewandowski und Haaland, die beide gehen. Dann hat man mit Mané, denke ich, zumindest einen namhaften Spieler in der Bundesliga und das finde ich sehr wichtig und generell denke ich auch für Bayern ist ein extrem geiler Spieler, muss man sagen, der in Liverpool ja ein bisschen an Stellenwert verloren hat, vor allem durch Neuzugänge wie Jota oder Diaz hat er da ordentlich an Stellenwert verloren, aber trotzdem ist es ein exzellenter Spieler und ich denke, er kann die Bayern auch bereichern. Aber die Frage ist, ob man einen Robert Lewandowski ersetzen kann, weil Robert Lewandowski ist einfach ein Top-Knipser, der in der Saison 30 Tore macht und mehr. Und ja, mit Sadio Mané hat man einen Spieler, der zwar auch das Tor trifft, aber ich sehe ihn halt jetzt nicht als diesen Knipser, den Lewandowski ist. Und generell ist er nicht auf diesen Spielstil ausgerichtet, in den Lewandowski gespielt hat. Und deshalb denke ich, dass es mit diesem Wechsel dann bei den Bayern auch einen starken Umbruch geben muss, was Spielphilosophie und alles angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich vertrete da auch die Meinung, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesagt im Podcast, dass Bayern Lewandowski verkaufen sollte und dann Sadio Mané im Gegensatz kaufen soll. Also ich meine, Sadio Mané wäre ja sogar ein Schnapper, der liegt zwischen 40 und 50 Millionen Ablöse, aufgrund dessen, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Bei Lewandowski ist es ja auch so, dass er zwischen 30 und 40 den Bayern noch bringen könnte. Barcelona gilt als wahrscheinliches Ziel. Und ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Mané zu Bayern kommt und Lewandowski, ja, wäre ich an Bayern Stelle nicht so dumm, um ihn dann noch ewig zu halten. Ich meine, man hat immer gesagt, dass man verdiente Spieler gehen lassen möchte und Lewandowski ist ein verdienter Spieler beim FC Bayern gewesen. Deswegen würde es aus meiner Sicht keinen Sinn machen, ihn dann noch länger zu halten.
Ja, generell, ich glaube, da hat man sich auf Bayern-Seite auch wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube nicht, dass dieses auf einmal unbedingt weg wollen jetzt nur von Lewandowski kommt. Ich glaube, da hat der Bayern-Vorstand auch wieder ja, ordentlich Sachen daneben gehauen, denke ich mal, weil also ich gehe nicht davon aus, dass Lewandowski, der eigentlich immer so für den Verein gebrannt hat, jetzt auf einmal plötzlich komplett dringend wechseln will und gar keinen Bock mehr auf Bayern hat. Also ich denke, da kam dann auch vom Bayern-Vorstand wieder einige Dinge, die einfach nicht gut waren und die intern einfach nicht gut geklappt haben. Und deshalb denke ich, das Beste ist einfach, ihn zu verkaufen und dann mit Sadio Mané und wer weiß, wer noch kommt. Nen Aller war ja zum Beispiel im Gespräch. Ja, auf jeden Fall dafür guten Ersatz zu sorgen, damit man in der nächsten Saison, ja, den BVB vor allem, die sich ja wieder mal, vor allem dadurch jetzt auch natürlich sehr, sehr viele Hoffnungen machen, ja, wieder in Schach halten kann und wieder zeigen kann, dass man einfach unschlagbar ist, so gefühlt. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es anders kommt, aber ja, die Bayern setzen natürlich alles daran, das, die nächste Meisterschaft zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, damit würden wir dann auch den Podcast diese Woche beenden. War jetzt, obwohl nicht so viele Events, sage ich mal, waren oder nicht so viele Spiele, doch relativ vollgepackt und eine relativ ja, ordentlich bepackte Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der ersten von zwei Goat-Folgen. Und zwar werden wir dort über die drei Fahrer Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Ayrton Senna sprechen und dann ja, die GOAT-Debatte starten. Ja, und ich wünsche euch natürlich auch eine gute Woche und bis nächste Woche und denkt immer daran, einfach mal abziehen.
Ja, ich freue mich natürlich sehr auf nächste Woche, freue mich auf die Gold-Folge. Natürlich werden wir auch dann noch im Anschluss über den Aserbaidschan Grand Prix reden. Das ist klar, das werden wir nächste Woche auf jeden Fall reinpacken. Dieses Wochenende ist kein Sport, das heißt mal entspannen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis dahin. Ciao.